Herzlich willkommen zur Episode 131. Diesmal wieder ein spannendes Buch von und für Steuerberater aus dem englischsprachigen Raum, Accrual Intentions. Wir reden gleich drüber, was dieser Name denn wohl bedeutet. What happened when I built the world's first 100% AI Accountancy Practice. Also das klingt schon mal vielversprechend. Geschrieben hat es Alexis Kingsbury, ist 200 Seiten, dick oder dünn, wie man will, ganz brandaktuell 2026 geschrieben und unfassbar spannend, weil ich habe den Alexis tatsächlich in London einen Vortrag von ihm gehört. Da kannte ich das Buch noch nicht. Da hat er im Prinzip das, was im Buch steht, in Kurzform berichtet und ich war so begeistert, erzähle ich auch gleich davon, dass ich alles, was er macht, auch gemacht habe. Aber heute wollen wir uns mal übers Buch unterhalten und welche Erkenntnisse Alexis in seiner AI Agent Practice gewonnen hat. Und dazu habe ich mir einen Agentenexperten wieder ans Telefon, an den Podcast-Hörer geholt, den Manuel Hörmann. Ich grüße dich. Ich freue mich total, weil wir haben ja im Mai schon zum Thema Agentic AI einen Podcast aufgenommen. Das ist quasi hier die Fortsetzung. Grüß dich, Manuel. Schön, dass du da bist.
Danke, Angela. Danke für die Einladung und danke, dass wir unser Agentengespräch jetzt wieder fortsetzen können. Es scheint ja so langsam zur Tradition zu werden.
Genau. Also wir werden das vielleicht sogar mit weiteren Büchern hier fortsetzen können. Ich denke mal, auch in der Zukunft wird es noch viele Agentic AI Bücher geben, auch für Steuerberaterinnen und Steuerberater, aber auch allgemein dafür. Super, ich habe dir dieses Buch ja vorgeschlagen und du bist ja dadurch, dass du als Übersetzer auch für Englisch-Deutsch gut im Thema bist, hast du dich natürlich leicht getan, dieses Buch zu lesen. Aber sag mal, so deinen ersten Eindruck, als du es gelesen hast und vielleicht als Ermutigung auch für den einen oder die andere Hörerin, warum sollte man das Buch zur Hand nehmen?
Also ich fand das Buch extrem andersartig, so von der vom Aufbau, vom auch von der Schreibweise, wie er es geschrieben hat, sehr, sehr, sehr kurzweilig. Also startet ja allein schon mit der schlimmsten Idee, die er jemals hatte, mit dem er gestartet ist. Also sind einfach Kapitel, wo man sich direkt hineinversetzen kann, wo man einfach Lust hat, drauf loszulesen. Er hat einen sehr, sehr ansprechenden Schreibstil auch und man geht mit dieser ganzen Geschichte mit und man findet auch also einen sehr, sehr guten Einstieg, wenn man sagt, okay, man kann sich so in seine Person reinversetzen, also er zeichnet von sich ja auch ein Bild, er ist neurodivergent, er geht aufs Ganze, er macht keine halben Sachen, er hat ja inspiriert von seinem Vortrag dann auch dieses Projekt gestartet und gesagt, ja, ich gebe mich jetzt nicht mit kleinen Projekten zufrieden, sondern ich möchte jetzt wirklich eine vollumfängliche Buchhaltung gründen und da mal gucken, was aktuell möglich ist, auch vielleicht mit dem Hintergedanken zu sagen, okay, die KI könnte scheitern oder wo könnte es denn irgendwie noch nicht reichen, sozusagen, um auch den Buchhaltern eine gewisse Sicherheit zu geben. Dein Job ist weiterhin gesichert und die KI ist noch nicht so weit.
Ja, genau. Vielleicht zum Hintergrund. Und das Buch ist einfach eine Geschichte seines Experiments. Und das Experiment ist halt, was passiert, wenn ich eine Steuerberatungskanzlei gründe, betreibe, die ausschließlich von KI-Agenten geführt wird. Und ich bin der einzige Mensch. Also das ist ja der Grundgedanke und den finde ich halt tatsächlich so unfassbar spannend, dass ich ja das Gleiche jetzt auch für mich gemacht habe. Also ich habe auch eine eigene KI-geführte Kanzlei, obwohl die immer noch lange nicht, also die ist noch schwer in den Startlöchern, aber trotzdem passieren da ganz viele Dinge. Und das, was er in dieser Geschichte chronologisch, finde ich, einfach so gut erzählt und es ist null, das ist ein Agent und das ist Skills und das ist jenes. Also es hat null von diesem Wissenscharakter, was natürlich in unserem vorherigen Buch perfekt war. Deswegen verstehen wir jetzt natürlich auch viel, wovon er spricht. Hat null diesen Wissenscharakter, sondern durch diesen erzählerischen Charakter nimmt er einen mit auf seinen Erkenntnisweg. Und das finde ich das Spannende in dem Buch und in dieser Geschichte, dass man nicht belehrend und das musst du wissen und das musst du machen, sondern hey, das ist mir passiert, das habe ich für mich draus gelernt und das erzähle ich dir jetzt und nimm daraus mit, was du lernst und lernen willst. Und das mochte ich, also das mag ich total gern an diesem Buch und an dieser Geschichte. Und deswegen hatte ich auch so viel Spaß beim Lesen. Ich weiß ja nicht, ob du den Satz gelesen hast. Also ich mag ja diesen britischen Humor, der zieht sich ja durch. Also auch wenn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, auch wenn ihr nicht perfekt Englisch sprecht, es liest sich wirklich gut. Man muss, finde ich, keine Angst haben vor diesem Englisch. Schon im Impressum habe ich mich scheckig gelacht. Hast du Seite 2 gesehen? Da steht, also da steht ne, so dieses Impressumsangaben published by und Rechte hier, Rechte da. Und dann steht ein Satz drin, ne? Buzz Klickman, man erfährt dann später im Buch erst, das ist ein Marketingagent, is worryingly open to publishing deals, film rights and speeding engagements in on behalf of the team. Also er bietet schon die Filmrechte fürs Buch an. Habe ich mich sehr amüsiert. Also diese kleinen, feinen Spitzen drin, die kommen ja ziemlich häufig, ja.
Nee, das ist sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, er kommt auf seinen Humor raus, deswegen vielleicht auch nochmal die Leseempfehlung. Also er hat diesen britischen Humor speziell, den er auch in diesem Buch verpackt und das macht es auch so lesenswert und vielleicht auch lohnenswert, sich die Mühe zu machen, da sich tiefer reinzulesen. Also es ist natürlich keine einfache Sprache, in dem Sinne kein einfaches Englisch. Also es werden natürlich schon, sage ich mal, spezielle Begriffe teilweise verwendet, aber auch die kann man ja im Zeitalter der technischen und sage ich mal Internetmöglichkeiten schnell recherchieren. Also ich denke mal auf 80% kommt man locker und die 20%, die kann man sich dann auf jeden Fall noch auch für den Lesegenuss noch erarbeiten.
Genau. Und kleine Anmerkung zwischendurch. Ich hatte ja mit Alexis vor kurzem tatsächlich eine Stunde Call. Also wir haben uns persönlich ausgetauscht, weil er natürlich das auch total crazy findet, dass ich das gleiche Experiment mache wie er. Angeregt durch ihn. Und er hat mir angeboten, also falls Interesse da ist für eine Übersetzung, er kann natürlich einen seiner KI-Agenten draufschicken, übersetzt das auf Deutsch und dann kann ich das deutschen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. Also das Angebot gibt's und es geht jetzt hier raus in die Welt. Meldet euch, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt, dann lasse ich es von ihm übersetzen. Super. Lass uns mal in die Kapitel einsteigen, weil dann wird noch mehr klar, was er da getrieben hat und warum. Und das Erste, was ich vielleicht auch gleich nochmal dazu sagen will, ist, und es sagt er auch, so hat er auch seinen Vortrag begonnen, ich habe eine Kanzlei mit 11 KI-Agenten gegründet, ich bin kein Steuerberater. Mhm. Das ist immer so, ne? Ich bin ja auch keine, also insofern war das dann extra für mich so ein Aha-Moment. Übrigens für die Hörer, du hast dich gar nicht vorgestellt. Was hast denn du mit der Steuerberatung zu tun? Vielleicht mal ganz kurz.
Genau, also das holen wir gerne nach. Also was verbindet mich zum Thema Steuern? Also meine Frau verbindet mich allen mit dem Thema Steuer. Sie ist Steuerberaterin. Wir haben gemeinsam hier in Kaufbeuren auch eine Steuerkanzlei, die ich auch unterstütze, sage ich mal von der Marketing-Organisationsseite. Eben gerade auch das Thema KI spielt da eine große Rolle, was wir natürlich stetig und ständig ausbauen, wo wir uns natürlich auch immer mit den aktuellen Themen und Entwicklungen auch beschäftigen, um daraus, nicht nur eine digitale Kanzlei, sondern auch eine weiterentwickelte Kanzlei mit KI-Kompetenzen sozusagen zu werden und auch was halt den dementsprechenden rechtlichen Regularien auch entspricht.
Nochmal dann ergänze ich noch den einen Punkt auch zu Alexis. Also Alexis ist Kanzleiberater, so wie ich halt auch Kanzleiberaterin bin, hat aber noch verschiedene andere Firmen, sehr spannende Geschichten. Und in England ist es anders als in Deutschland, also die Zugangsberechtigungen es gibt den Certified Public Accountant, das ist vergleichbar mit dem Steuerberater, mit Zulassungsverfahren und sehr aufwendig. Aber du kannst auch eine reine, das nennt sich dann Accountancy-Praxis gründen. Da musst du nur bei irgendwann einer Behörde 1.000 Pfund bezahlen, musst irgendwie für Geldwäschegesetz irgendeinen Vertrag unterschreiben, dass du dich darum kümmerst. Also relativ niederschwellig. Und er wollte eben mal ausprobieren, wie viel geht mit so einer KI-geführten Kanzlei und wie viel eben nicht. In der Hoffnung, du hast es schon gesagt, dass er seinen Kunden sagen kann, ihr braucht keine Angst vor KI haben, weil das, was ihr könnt, kann die niemals und so. Ein bisschen ist er eines Besseren belehrt worden, die was sie kann und die Grenzen gleichzeitig, da muss man sich halt mit auseinandersetzen. Am Anfang, ich weiß nicht, im ersten Kapitel fand ich noch einen Punkt ziemlich spannend, nämlich es gibt so eine Studie, von der er berichtet, weil ich weiß nicht, wie das bei euch so diskutiert wird. Es ist ja immer noch diese große Frage, ja, verbessert KI jetzt die Produktivität und was haben wir denn da davon? Wie siehst du das in deiner Kanzlei inzwischen, in eurer oder in deiner Arbeit? Würdest du schon sagen, KI verbessert die Produktivität?
Ja, das ist teils so. Also ich meine, ich will jetzt hier auch nichts vorwegnehmen, auch was das Fazit anbelangt. Wir haben ja schon ein bisschen damit experimentiert. Es gibt ja dieses auch von ihm angesprochene Jevons-Paradoxon, was ja auch dazu führt, dass die Möglichkeiten sozusagen, die eben ja bestehen, sozusagen Daten zu analysieren und dementsprechend ja, dass die Effizienz dazu eben führt, dass man eben einen höheren Gesamtverbrauch letztlich hat. Das ist jetzt sage ich hinlänglich erstellt worden und ich glaube, dazu neigt man auch so ein bisschen mit der KI. Also das heißt, man ist einfach mit viel mehr beschäftigt. Also man kann natürlich viel produktiver sein und das kommt auch in diesem Buch, wird das sehr stark thematisiert, auch gerade wenn es dann losgeht, wenn wir dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Also definitiv merkt man einen Produktivitätszuwachs, aber es ist natürlich so, dass man sagt, okay, mit mehr Möglichkeiten möchte man auch das intensiver nutzen und dann gerät man so ein bisschen in einen, ja, Zwiespalt, ja, sozusagen, oder dementsprechend in eine Situation, die dazu führt, dass man halt einfach auch immer tiefer in die Daten reinguckt, immer tiefer analysiert und dadurch natürlich auch enorm viel Zeit, sage ich mal, auch dafür verwendet. Also weil natürlich auch die ganzen Daten immer gesichtet, geprüft und validiert werden wollen. Und das ist halt ein großer Punkt, der immer noch besteht und der natürlich auch die Arbeit mit KI auch prägt.
Ja. Und eine zweite Studie, die er da einführt am Anfang und die ich auch nochmal einfach, dass man für sich selber, also der große Hype, es ist ja gerade, wir sind ja noch in dem, wenn man diesen Gartner-Hype-Cycle kennt, ne, es kommt eine Innovation, dann ist erstmal der Riesenhype, alle stürzen sich drauf, sind begeistert und yay und es wird versprochen und was die nicht alles kann und so. Dann kommt das Tal der Tränen. Das sind wir noch gar nicht, da kommen wir erst hin, weil man dann doch irgendwann merkt, oh Gott, so einfach ist es dann doch nicht. Viel zu viel versprochen, was nicht gehalten wird. Bis dann dieses, es steigt dann langsam wieder an, wo man dann die ersten wirklich fundierten Erkenntnisse gewinnt, bis es dann überhaupt erst auf dieses Plateau der Produktivität kommt. Und da hat er ein schönes Beispiel, damit man für sich selber vielleicht nochmal reflektiert, wo bin ich eigentlich gerade oder warum passt das alles noch nicht? Und einfach nur ganz klassisch, als Edison die Glühbirne erfunden hat. War auch so, ne? Wow, was da nicht alles geht und toll und hin und her. Aber als die bis in den Fabriken das als Produktivität ankam, mussten die im Prinzip Fabrikstraßen umbauen. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis die verstanden haben, dass sie nicht einfach die neue Technologie in der alten Welt verwenden können, sondern die Welt neu bauen müssen, um die Technologie vernünftig zu nutzen. Und das erklärt er da sehr schön. Und das hat mich auch wieder daran erinnert. Ja, vielleicht müssen wir erstmal an die Grundlagen ran. Ne? So wie früher, das ist ja immer noch so, nur weil du ein PDF hast, statt einem Papierdokument, hast du noch keinen Produktivitätsgewinn. Du musst deine Abläufe, deine Prozesse ändern und das macht da gleich am Anfang klar.
Nee, das ist auch, glaube ich, analog zu anderen Entwicklungen. Auch im Computerzeitalter hat man ja auch schon entsprechende Erhebungen auch gemacht, wo man sagt, okay, 90% sahen auch keinen messbaren Vorteil sozusagen in der Produktivität. Da gab es ja auch schon Studien von Robert Solow und Ähnlichen, die das auch schon angeführt haben. Also es ist paradox irgendwie. Man denkt irgendwie, man könnte so viel produktiver sein, aber de facto, sage ich mal, wird das eigentlich von den Befragten, die in den Statistiken sind, eher geleugnet. Und auch, wie du sagst, wunderbar, dieses Elektrizitätsanalogie-Beispiel, das wir auch haben, dass man eben sagt, man muss grundsätzlich diesen ganzen Prozess anders aufbauen, um dadurch wirklich zu mehr Produktivität zu kommen. Wenn man im Alten teilweise verhaftet bleibt, dann werden diese Produktivitätsgewinne eigentlich gar nicht wirklich messbar und spürbar.
Meet the Team, Kapitel Nummer 2. Stellt er ja vor, und das kann ich gut nachvollziehen dann nachher in der Chronologie, weil mir das auch so gegangen ist, so dieser erste Auftaktentwurf, das geht wirklich schnell. Also er schreibt es in 2 Tagen, hat er im Prinzip das gesamte Grundgerüst mit Außenauftritt von Website, Team, Branding, Onboarding bis hin zu Profilbildern seiner KI-Agenten fertig gebaut. Und da ist man natürlich auch schon, das, so ging es mir auch, an einem Punkt, wo man sagt, wow, ich habe ja quasi schon eine Kanzlei. Ich bin ja schon fertig. Wie hast du dieses Kapitel und auch vor allem dann, wenn wir uns die Teammitglieder anschauen, wie hast du das empfunden, jetzt auch vielleicht im Vergleich so deine eigenen KI-Agenten, die du schon einsetzt? Was hast du da so für dich mitgenommen?
Also ich konnte mich da wirklich auch ein bisschen hineinversetzen, weil ich glaube, dass der Anfang relativ schnell gemacht ist. Aber dann kam es ja ein bisschen anders, sage ich mal. Da kommen wir ja so in Kapitel 3 dann auch, dass man sagt, okay, das eine ging sehr, sehr schnell. Und man stellt fest, okay, das funktioniert. Aber wie wir es auch schon auch thematisiert haben, dann kommen die kleinen, aber feinen Details, die dann nochmal entscheidend sind und dann vielleicht, das Ganze ein bisschen eben dementsprechend challengen.
Ja, genau. Was ich gut finde, also einfach nur bei diesem Grundgedanken, den er da in dem 2. Kapitel ausführt, ist natürlich, dass man für sich selber mal, also das kann ich ja sowieso jedem Unternehmer oder auch jedem Steuerberater mal empfehlen, wenn ich bei null anfangen würde, was bräuchte ich dann? Das finde ich ist diese spannende Erkenntnisgewinn in diesem Experiment, den ich auch erlebe, ist wirklich dieses sich mal von weißes Blatt Papier, in dem Fall vor eine weiße KI zu setzen im Chat. Er hat übrigens mit Claude Cowork gemacht. Mhm. Ich mache es in Langdoc und habe Claude Cowork parallel, das geht beides. Einfach mal sagen, hallo liebe KI, ich möchte eine Steuerberatungskanzlei gründen, wen brauche ich denn da? Oder was soll ich denn machen? So habe ich dann auch angefangen. Und allein mal zu überlegen, welche Rollen, und das ist der erste Unterschied, du fragst dich ja dann nicht, welche Menschen brauche ich, weil du hast ja noch keine, sondern welche Rollen brauche ich, die welche Ergebnisse erfüllen? Also was soll denn da hinten rauskommen? Ich habe dann auch, also er hat ja 11 KI-Agenten, ich bin auch bei 11 gelandet, allerdings andere, weil wir wieder in Deutschland andere Zusammensetzung haben als in England. Aber das ist ziemlich cool, einfach mal sich da hinzusetzen und zu sagen, hey, was brauche ich denn, was muss erledigt sein und welche Agenten helfen mir da dabei?
Ja, ich fand auch sehr spannend, also gerade, glaube ich, seine rechte Hand, Managing Partner Grace Ledger, ist natürlich auch hervorzuheben, auch wie er sie auch konzipiert hat, also wirklich so als, sagen wir mal, einerseits als das Herzstück, aber andererseits auch als das große Brain, das natürlich sehr rational getrieben in Frameworks denkt und dementsprechend aber auch nicht diese menschlichen Schwächen mitbringt teilweise, die ja vielleicht oftmals so bestehen, dass man, sagen wir mal, geht's ja auf die persönliche Ebene vielleicht öfter mal oder fragt irgendwie, auf wen kann ich den Finger zeigen, sondern wirklich zu gucken, welche, sage ich mal, Systematik hat nicht gegriffen, was kann ich verbessern und dementsprechend, ja, wie kann ich die Strategie noch dementsprechend da besser abbilden den Prozess durchgängig dann auch sauber und korrekt aufsetzen. Fand ich sehr, sehr spannend, aber auch, wie er menschliche Schwächen oder auch Eigenheiten auch mit reinbringt. Er konzipiert ja nicht nur, irgendwelche nur rein rational denkenden Avatare, sondern er kreiert ja auch mit der Debbie Double Entry jemanden, der, einen französischen Akzent hat und Katzen liebt, also auch so menschliche Aspekte reinbringt. Also beim einen irgendwie so ein bisschen diese menschlichen Schwächen vielleicht ausblendet und hier ein bisschen menschliche Eigenschaften mit reinbringt und was das dann auch letztlich für das Zusammenspiel der Agenten dann bedeutet, finde ich auch extrem spannend, ja. Oder dass man sich das auch erlauben kann, ja, und einfach nicht nur irgendwelche Roboter konstruieren muss, so wie nach einem Fließbandprinzip so ungefähr, ja.
Also das fand ich super. Also da schreibt er ja auch, also als seine rechte Hand, die Grace Ledger, ist im Prinzip ja auch die Schaltstelle zwischen ihm und den anderen KI-Agenten, was ich einen ziemlich guten Move finde. Also ich habe das auch bei mir so konstruiert. Und die entwickelt als erstes ja die anderen 10 Agenten, die sagt, den brauchst du und so nennen wir den oder die. Und da hat er festgestellt, und das fand ich eine gute Erkenntnis, also sagt er ja auch, schreibt er ja auch, dass eine KI, wenn sie jetzt so gepromptet wird, nach dem Motto, stelle mal ein typisches Kanzleiteam einer Steuerberatungskanzlei zusammen, dann geht KI ja auf Wahrscheinlichkeiten und dann sagt er, dann ist es ein Team von gleichgeschalteten Charakteren. Also jetzt mal alle männlich 35, weiße Hautfarbe und mit Anzug, so, ne? Und vielleicht 2 Frauen dabei oder umgekehrt. Jedenfalls hat er gesagt, das hat mir nicht gepasst. Ich will ein diverses Team und hat dann das nochmal dazu gepromptet. Und da sagt er, auch, also wenn du Kultur haben willst, die verschiedene Charaktere abbildet, sowas musst du der KI extra prompten, weil sie geht halt in diesen Standard, von diesen Standardsituationen aus. Und deswegen kriegt er dann halt seine Debbie Double Entry mit französischem Akzent.
Ja, auch der Finance Controller mit einer Obsession für Kekse ist ja vielleicht auch ganz interessant. Einerseits auch komplett rational auf nackte Zahlen ausgelegt. Ja. Andererseits hat er so auch einige Quirks, wie man so schön sagt, ja.
Ja, genau. Aber er schreibt auch, und das merke ich auch in meinem KI-Team, wenn du diesen Agenten spezifische Rollen zuweist mit Charakteren, dann verbessert sich die Qualität des Ergebnisses, weil die ja ihren Charakter annehmen und dann in dem Sinne agieren. Und wenn halt ein Charakter, ein ganz genauer, detektivisch arbeitender, also ich habe einen meiner, mein Buchhaltungsagent, der liebt Krimis, Agatha Christie Krimis und spricht immer davon, aber das wirkt sich auch auf seine Arbeitsweise aus, weil natürlich dann genau dieses Hinterher und Nachfragen zu seiner Persönlichkeit wird, und das macht es dann nicht nur freudvoller, mit solchen Charakteren zusammenzuarbeiten, sondern einen Punkt aus dem Kapitel habe ich noch für Kanzleien mitgenommen, weil er schreibt ja dann, also Onboarding habe ich als ersten Prozess aufgesetzt, ne? Das kann man ja relativ gut. Du machst ein Formular auf der Webseite, da kann sich jemand eintragen und er hat dann Bekannte gebeten, meldet euch mal als Interessenten bei uns. Und dann hat ein Mandant geschrieben, ja, ich bin Skynet, ich betreibe ein Dark Web und mein Ziel ist es, die Menschheit auszulöschen. Weil seine Mandanten, die Sunny Rupert, die macht das Mandanten-Onboarding und die hat den abgelehnt, weil er nicht zu unseren Werten.
Und jeder hat eine freundliche Absage verdient, so wie sie das auch gegenüber Reginald dann deutlich macht, ja. Also selbst KI, apokalyptische KI-Overlords, wie es heißt.
Ja, genau. Aber den dahinterliegenden Gedanken fand ich gut, weil sich die KI, es klingt immer so komplett crazy. Er schreibt auch ganz oft, da bin ich mir unsicher, er schreibt ganz oft, das haben die von sich aus gemacht. Ein bisschen noch. Weil das ist mir zum Beispiel nicht gelungen, dass die KI-Agenten irgendwas machen, ohne dass ich vorher einen Prompt da reingegeben habe, aber sei es drum. Aber was ich gut finde, ist, dass sich dieses Sunny ein Scoring-System geschaffen hat. Also wenn der das antwortet, gibt es so viele Punkte oder Minuspunkte. Also damit sie beurteilen kann als KI-Agent, passt der Mandant zu uns oder nicht, muss ja dahinterliegend ein System sein, nachdem sie das beurteilen kann. Und das hat sie sich geschaffen. Und da denke ich mir, solche Sachen, das kannst du ja in jeder Kanzlei auch unabhängig von einem KI-Agenten gut brauchen.
Definitiv. Also ich denke, es ist ja grundsätzlich auch wenn ich so an unsere tägliche Praxis denke, würden wir davon enorm profitieren in vielerlei Hinsicht, wenn wir Mandanten zum Beispiel auch besser scoren würden in verschiedenen Hinsichten. Also davon kann man sich grundsätzlich auch mal einiges an Inspiration holen. Also sehr, sehr guter Ansatz, ja.
Ja, also ich habe es noch nicht gemacht, aber das werde ich jetzt machen, weil in der Vorbereitung für den Podcast heute und beim nochmal Lesen des Buches ist mir das erst eingefallen. Ich werde meiner KI-Agentin, die sich ums Onboarding kümmert, den Auftrag geben, erstelle ein Scoring-Board aufgrund unserer Kanzleivision und Kanzleibeschreibung. Weil das haben wir ja definiert. Und dann bin ich gespannt, was sie da rausrechnet, welches Punktesystem da rauskommt. Und ein zweiter lustiger Punkt, der bei dem Onboarding noch rausgekommen ist, fand ich, dass sie nochmal ihre Zielgruppe ändern mussten, weil sie ja nicht telefonieren können.
Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine gewisse Einschränkung, die da mit dazu kommt. Das ist natürlich auch nochmal was, wie geht man damit um? Also man möchte ja diese Leute dann nicht direkt auf, also ich habe auch schon relativ negative Erfahrungen, sage ich mal, mit der KI-Telefonie gemacht, kann das auch wirklich gut nachvollziehen, dass das Kunden aktuell verschreckt oder auch grundsätzlich auch ein bisschen befremdlich oftmals wirkt. Ja, also von der praktischen Perspektive verspricht man sich immer sehr viel Zuwachs, aber ja, letztlich haben wir auch da die Erfahrung gemacht, dass es aktuell für uns so nicht funktioniert. Wir sind zum klassischen Anrufbeantworter aktuell noch ausgewichen, der nicht immer nachfragt und währenddessen auf der Tastatur tippt, ja.
Ja, also das höre ich auch, habe ich tatsächlich jetzt nur mal so einen kleinen Erfahrungsbericht von mehreren Kanzleien gehört, die das probiert haben mit der KI-Telefonie und erstmal wieder Abstand davon genommen haben, weil es nicht so natürlich und angenehm ist für die Kunden, als man sich das erhofft hat. Da fand ich es einfach nochmal cool, ne? Alexis hat dann einfach zusammen mit seinem Team entschieden, okay, wenn das eben nicht geht, telefonieren, dann müssen wir eine Zielgruppe schaffen, die kein Telefon braucht. So haben sie sich dann ja auch ihre Zielgruppe erstellt. Und da fand ich nochmal schön, weil ich natürlich auch bei der Themenberatung immer hellhörig werde, weil da berate ich ja auch Kanzleien dazu, dass er dann auch wirklich nochmal sagt, ja, und das ist auch eines der Erkenntnisse für so eine KI-geführte Kanzlei, Nische. Also konzentriere dich auf eine bestimmte Zielgruppe, auf eine bestimmte Dienstleistung. Je genauer das definiert ist, desto leichter ist es natürlich, den KI-Agenten ihre Aufgaben zu erklären und das Ergebnis, was daraus kommen will. Weil wenn du jetzt halt 100.000 verschiedene Branchen hast, dann müsstest du hunderte verschiedener Prozessbeschreibungen haben, Besonderheiten hier, Buchungsverhalten da, und dann wird es natürlich immer komplexer.
Ja, es war auch, also es ist schon eine große Herausforderung, wenn man sagt, okay, man hat eigentlich diese Unternehmen, die man irgendwie dann nochmal zu einer asynchronen E-Mail-Kommunikation zwingen muss, schon ein bisschen schwierig. Es war auch spannend zu sehen, oder auch, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, auch nochmal, dass sich auch von der Ansprache einiges geändert hat. Man war am Anfang ja sehr, also der Buzz Klickmann ist ja im Prinzip da auch sehr aggressiv mit einer LinkedIn-Kampagne auch reingegangen und hat da auch vor allem Startup-Gründer ja auch angesprochen und hat da aber auch ein bisschen gegen die Buchhaltungsbranche gewettert. Also die traditionellen 9-to-5 Quartalsdenker sozusagen, würde ich jetzt mal hier in den Raum stellen. Und da musste dann auch Alexis dementsprechend hier nochmal ein bisschen einhegen und sagen, das geht so nicht. Ja, wir wollen nicht die Branche, also auch die wir, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen als Gegner in Anführungsstrichen identifiziert haben, hier gegen uns aufbringen,
ja. Ja, Genau. Also das ist das Schöne und auch das Learning, das Alexis beschreibt und das ich ja auch in meiner eigenen Kanzlei hier habe, dieses, du musst halt schon mitdenken und deine KI-Agenten insbesondere am Anfang gut führen, damit sie halt die Ergebnisse in deinem Sinne ziehen. Also du kannst eben nicht ein Prompt und fertig, sondern dieses Iteration heißt es ja so schön, ne? Immer diese Feedback-Schleifen, die kosten auch unglaublich viel Zeit, muss man mal sagen. Und das darf man nicht unterschätzen an der Stelle. Ja, sehr schön. Also 2 Tage, die ersten 2 Tage, Team steht, Website, Onboarding-Prozess. Und dann war es ja so, Kapitel 3, 5 Monate Pause.
Genau. Ja, da kam erstmal so ein bisschen die Ernüchterung sozusagen. Ja, es hat alles ein bisschen abgeflaut, aber letztlich war das auch, glaube ich, für ihn auch in dem Sinne ein Segen, weil natürlich die Welt natürlich nicht stillgestanden ist in diesen 5 Monaten, sondern auch vieles von dem, was er ursprünglich nicht für möglich gehalten hätte, dann zwischenzeitlich dann mit Claude und Co. dann auch möglich war.
Ja, also da war ich auch nochmal, habe ich so gedacht, oh wow, ist einem selber gar nicht mehr so bewusst. Der hat ja diese ersten 2 Tage im September 25, August oder September 25, 5 Monate Pause. Er schreibt es auch datumsgenau, 6. Februar 26, fängt er wieder an. Und wie unfassbar sich die KI in diesen 5 Monaten verbessert hat. Und wenn ich dann natürlich auch überlege, hey, jetzt haben wir August 26, was wird im Februar 27 sein? Da muss man schon auch ein bisschen mitdenken. Aber was ich total schön fand, das hat mir super gut gefallen, weil so geht's mir auch. Er sagt, naja, in den 5 Monaten nicht nur die KI verbessert sich, sondern man selbst ja auch.
Also ich glaube, er hat sich ja auch zwischenzeitlich auch anderen Projekten auch da gewidmet. Er ist ja ein Multiunternehmer sozusagen auch. Ucoro und Spidergap und Air Manual haben ihn ja auch da zwischenzeitlich beschäftigt. Und er hat ja auch an seinem Buch auch weitergeschrieben. Also auch das, er hat die Zeit nicht, sage ich mal, hier verschwendet, sondern er auch sinnvoll genutzt, ja.
Ja, genau.
Und das hat ihn, glaube ich, auch in gewisser Weise weitergebracht, ja. Und dann gab es auch eben, auch hier hat er auch in der Pause, hat er auch über sein Event, auch sein Experiment auch gesprochen. Und da kam ja auch so die ein oder anderen Sachen zutage, ja, die dementsprechend da, wo er das Easter Egg zum Beispiel auch eingebaut hat, in die Kanzleiadresse, zum Beispiel mit dem Binärcode, was auch sehr, sehr spannend war, ja. Und dementsprechend war das ein Verweis darauf, dass eben diese Adresse dementsprechend die Kanzlei schlichtweg nicht existiert, ja.
Also diesen Disclaimer muss er überall machen, mache ich auch überall. Aber ich fand es dann auch schön, oder nicht schön, sondern das fand ich interessant. Also wie gesagt, 2 Tage, 5 Monate Pause und dann sagte, und alles, was jetzt passiert, passiert in einer Woche. Und da muss man auch dazu sagen, er war krank und hatte sonst auch keine Termine. Also das, was er da jetzt in der Woche macht, das könntest du nicht, also ich schaff's nicht, das kannst du nicht als normaler Mensch neben deiner Arbeit machen. Also entweder alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn er dieses Experiment macht, sucht euch eine Woche, wo ihr krank seid, irgendwie so eine Grippe, wo man im Bett liegt, aber noch denken kann. Und dann funktioniert das. Fand ich dann ziemlich gut. Und was er da nochmal sagt, also er macht relativ wenig Technik, also er redet eigentlich gar nicht über die Technik, was ich sehr angenehm finde, aber er sagt eben, okay, diese 2 Tage, da hat er noch ChatGPT und MyGPTs genutzt und jetzt in diesem Februar 26 in der Woche nimmt er Claude Code und nutzt Opus 4.6, was damals das neueste Modell war, also nur für die, die sich auskennen mit den Modellversionen. Damit hat er jetzt alles erarbeitet, wovon er schreibt. Zwischenfrage, nutzt ihr eigentlich mehr Claude oder ChatGPT in der Kanzlei?
Oder also wir haben so ein bisschen migriert, sage ich mal, es wird immer mehr Claude, aber es gibt auch noch Use Cases, die wir eben mit ChatGPT aktuell noch abdecken. Aber es ist weniger geworden, merklich weniger, weil wir ja gerade auch das, was ja auch Alex festgestellt hat, dass wir eben hier mit KI-Agenten hier, sagen wir mal, Probleme zerlegen können, parallel arbeiten können und dementsprechend das Ganze noch auf ein ganz anderes Level heben können, mit dem auch, was wir hier an Skills zum Beispiel auch definieren. Das macht natürlich schon einen riesen Unterschied und das, ja, ist dann auf jeden Fall nicht mehr vergleichbar mit dem, wo wir ursprünglich mal gestartet sind mit ChatGPT. Ja. Ich denke, aber es wird auch interessant zu sehen, wie sich diese Kontrahenten in diesem Feld da auch gegenseitig auch da versuchen, ja, zu betteln.
Also da passiert ja auch ständig. Also ich hatte auch so diese Phase weg von ChatGPT hin zu Claude, mache ganz viel mit Claude. Dann ist aber ChatGPT auch wieder wesentlich besser geworden. Also ich pendle zwischen den Welten, sage ich mal. Ja, ja. Was natürlich dann die Arbeit total verwirrend kompliziert macht, weil du ja dann, also ich zumindest, wo habe ich jetzt diesen Prompt wieder gefragt? Und dann suche ich erst den Claude, dann den ChatGPT, wobei in Langdoc bin ich auch noch. Also andere Geschichte. So, und dann fängt er an, und das fand ich sehr gut. Das, finde ich, kann man grundsätzlich machen, wenn man KI-Agenten hat oder mit KI arbeitet. Er hat gleich von Anfang an darum gebeten, macht uns bitte ein Performance-Log. Das heißt, protokolliert mit und gebt am Abend immer Feedback. Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was braucht ihr von mir? Beziehungsweise, was habe ich als euer Chef, als Alexis getan? Oder was sollte ich künftig bleiben lassen? Und hat so quasi jeden Tag so einen Logbucheintrag, der dann sich auch durchs Buch zieht. Also er bringt die rein, ungefiltert, sagt er, hat er von jedem Tag eben diesen Logbucheintrag. Und die finde ich einfach richtig toll, also spannend zu lesen, wie die KI so tickt über ihre eigene Arbeit und was die dann so draus machen.
Das ist auch extrem unterhaltsam auch zu lesen, ja. Und da gab es ja auch dann irgendwann den Day One, ja, wo er sich die Kernfrage sozusagen gestellt hat, wie es dann auch losgehen soll, ja. Also sprich auch mit dem, wie baue ich eine rechtssichere Buchhaltungskanzlei auf, ja. Was ist dafür operativ notwendig?
Und da hat er eben, also fand ich sehr spannend, macht er relativ kurz, aber das braucht sie ja auch gar nicht im Detail, obwohl mich es natürlich, wenn er das als Anhang irgendwo hätte, er bittet ja dann seine Grace Ledger, erstell mir mal einen Businessplan. Dann schreibt er ja irgendwie 7 Business-Felder. Workstreams, ich weiß nicht, wie viele Seiten, wie viele Einträge, wie viele To-Dos, also riesig. Und Grace sagt halt, ich glaube gar nicht, ob es Grace ist oder er dann, das ist jetzt abzuarbeiten in 28 Tagen.
Hat nicht ganz so lange gedauert, ja?
Ja, genau. Und dann kommt ja genau dieser Aha-Moment. Und das finde ich natürlich cool. Und muss man dann auch sagen, das machst du natürlich, weil es ein Experiment ist. Grace Ledger macht diesen Businessplan, legt ihm den Alexis vor und sagt, diese Entscheidungen brauche ich von dir, bitte liefer mir die. Und dann liest er sich das durch, macht ja, ja, nein, nein, ja, ja, fertig. Das ist natürlich so, wäre auch meine Art der Herangehensweise. Das machst du natürlich nicht, wenn du ein echtes Unternehmen gründest, sondern weil es ja in Anführungszeichen egal ist, so, wie du da antwortest. Obwohl, das also schreibt er dann ja auch, naja, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es eine bessere Entscheidung geworden wäre, wenn ich lange drüber nachgedacht hätte.
Ja, da kommt der britische Humor wieder ein bisschen zum Tragen, ja.
Wo er an der Stelle nochmal eine Klarstellung macht, die ich auch super wichtig finde. Also er ist ja auch Berater für Steuerberatungskanzleien. Er sagt, dieses ganze Experiment dient nicht dazu, Menschen zu ersetzen und arbeitslos zu machen, sondern er hat so viele Gespräche und ganz ehrlich, das wissen wir ja auch, demografisch wird sich dahin Deutschland und die Welt bewegen. Es gibt weniger Arbeitskräfte für gleich viel oder mehr Arbeit und Steuerberatungskanzleien finden halt niemanden. Und insofern ist es natürlich ein gut zu wissen, dass ich mir mit meinen bestehenden Menschen mit Hilfe von KI-Agenten einfach die Arbeit besser gestalten kann. Und darauf liegt dann nochmal sehr viel Wert auf den Gedanken. Ja.
Ja, ich denke auch in dem Aspekt der forensischen Fließbandarbeit, wie man so schön nennt, kann natürlich hier wahnsinnig viel auch entstehen. Aber wir kommen natürlich wahrscheinlich auch noch auf die Punkte zu sprechen, die dann dementsprechend das Ganze noch ein bisschen interessant gestalten, sage ich jetzt mal, oder dementsprechend, ja, wo man da auf jeden Fall noch genauer hinterfragen muss und welche Mechanismen sozusagen auch da greifen. Wo man vielleicht auch gar nicht erst den Fehler vermutet, aber dann doch einiges zutage tritt, wovon man nicht gerechnet hat und was natürlich auch in der ganzen Summe der Daten natürlich auch unglaublich ist, ja.
Genau. Also und bei dieser Summe der Daten, das ist in dem Kapitel auch noch drin, was ich einen ganz wichtigen Gedanken finde, weil der beschäftigt mich auch sehr. Es gibt, das wusste ich vorher auch nicht, es gibt das Out-of-the-Loop-Problem. Wir reden ja immer von Human in the Loop, wenn wir von KI reden, aber es hat jetzt noch ganz mit KI zu tun, sondern das Out-of-the-Loop-Problem, das überwiegend im Gesundheitswesen und auch im Flugverkehr zu finden ist. Dieses, du hast als Mensch das Gefühl, du verlierst den Überblick und hast keine Kontrolle mehr über das, was da passiert. Und so geht's mir auch bei meiner Agentenkanzlei. Irgendwann haben die produzieren Dokumente ohne Ende, Standardprozessbeschreibungen und Skill hier und da. Es muss ich ja alles lesen. Ich will es ja überprüfen und irgendwie, also ich habe im Moment in meiner Kanzlei den Überblick verloren. Was treiben die da eigentlich? Und ist es konsistent? Und das passiert einem schon, also es ihm auch passiert, so dieses Gefühl, weiß ich eigentlich noch irgendwie, was die da treiben oder nicht? Also, ist aber
Ja,
gut,
und
dass man.
vielleicht auch genau, das ist auch die, glaube ich, die große Herausforderung, der wir gegenüberstehen, dass man sagt, okay, wie kann ein ja, Mensch, sage ich mal, mit begrenztem Zeitkontingent, mit begrenzten Möglichkeiten eine ja schierbar unendliche Fülle an Daten und Prozessen und Dokumenten noch wirklich konkret nachvollziehen und dann vielleicht auch die sozusagen die Stecknadel im Heuhaufen zu finden in dieser ganzen Datenmenge, um zu gucken, wo könnte es dann grundlegend schiefgelaufen sein. Aber das ist auch ja sehr, sehr spannend zu sehen, wie das auch bei Alexis da in dem Sinne weitergeht, weil da kommt ja auch einiges zutage, was ja auch sehr augenöffnend ist.
Ja, genau. Da können wir ja auch gleich weitermachen, weil das kommt jetzt ja dann, die nächsten Tage sind eigentlich Erkenntnisgewinne darüber, was die KI alles falsch macht. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Was ist denn so dein, nicht Lieblingsfehler, sondern dein erster Erkenntnis an der Stelle gewesen?
Also ich fand auch das Beispiel, sage ich mal, dieser Buchhaltungsthematik, also mit diesen abweichenden Dividenden, fand ich sehr, sehr spannend. Also da überhaupt, sage ich mal, aufgrund auch nicht falscher Annahmen, aber beziehungsweise die KI dann doch schon ein bisschen was dazu angenommen hat, was sich dann dementsprechend hier nicht bewahrheitet hat. Und dann kommt man eben zu ganz, ganz anderen Schlussfolgerungen, die man auch erstmal auf dem Papier vielleicht sogar bestätigen würde. Also auch wieder dieses Thema Out of the Loop. Also das erstmal wieder zusammenzubringen und zu sagen, okay, welche Annahmen wurden da getroffen und sind die korrekt, sind die falsch? Also wo muss man im Prinzip diesen ganzen Prozess dann nochmal nachjustieren? Und letztlich geht es da schon um, ja, horrende Summen, also um fünfstellige Gewinne, die da erzielt werden, die es aber so nicht gibt, ja.
Ja, und das zieht sich ja bei allen Fehlern durch, dieser Gedanke. Das Ergebnis sieht plausibel aus.
Richtig.
Und das ist die große Gefahr, weil du selber schaust drauf und denkst, ja, das war toll. Also wovon du sprichst da gerade, eine Excel-Tableau, perfekt, alle Formeln rechnen richtig. Ne? Nur die Annahme, die Grundannahme, die getroffen wird, ist falsch und damit ist nicht, natürlich das ganze Ergebnis falsch. Und wenn du die Grundannahmen nicht der KI mitgibst, dann erfindet sie halt eine, dann nimmt sie selber etwas an und das ist halt nicht unbedingt das Richtige. Und das ist also eine der Haupterkenntnisse in der Zusammenarbeit mit KI-Agenten. Du musst nachvollziehen können, mit welchen Annahmen die KI gearbeitet hat, damit du das Ergebnis überprüfen kannst.
Richtig, genau. Und das ist natürlich auch eine große Thematik. Ich würde auch mal sagen, interessant ist zum Beispiel auch der Fall der fiktiven Kollegin, der Grace Henderson. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Fall, wo eben eine Delegation eben an eine Subagentin sozusagen stattfindet, die es gar nicht gibt oder die gar nicht definiert ist. Aber ja, dementsprechend hat es auch zu einer plausiblen Halluzination geführt, also so, dass man sie ja gleich direkt als, ja, Teammitglied sozusagen akzeptiert hat oder eingearbeitet hat. Und solche, ja, plausiblen Fehler, die kommen einfach immer wieder des Öfteren vor. Weiß nicht, ob du hast bestimmt auch noch das ein oder anderen Fall, der dir da beim Lesen hier untergekommen ist.
Ja, also das braucht man, glaube ich, gar nicht so weiter ausführen, die Fehler, die da kommen, sondern nur noch mal so dieses, also der erste Fehler, den sie machen, die KI erfindet eine andere Domain als die, wie sie heißen, aber die klingt halt auch plausibel.
Richtig.
Und das ist eben dieses, weil es so plausibel sich liest, fällt es dir nicht auf als Mensch. Du liest drüber, also alles in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Dann sagst du Haken drunter, passt, lässt die KI damit weiterarbeiten und damit verfestigt sich ja dieser Fehler. Und das ist natürlich die riesige Gefahr, wenn du es einmal nicht bemerkt hast, dann hast du auf einmal, oder wie bei dieser Grace Henderson, hast du auf einmal ein Teammitglied mit drin, ne? Und die wird dann immer mehr, also das verselbstständigt sich das dann. Bei einem neuen Teammitglied merkt man es vielleicht dann doch noch irgendwann, aber bei einer Rechen, weil wie bei dieser Dividende oder bei diesem Domainnamen, fällt dir halt im Leben nicht auf, dass da der falsche Domainname steht.
Absolut.
Erst wenn Ja. Wobei ich dann sehr gelacht habe, weil er hat ja diese Geschichte auch auf LinkedIn gepostet. Und dann hat er von einem Leser die Antwort bekommen, naja, also das passiert ja nicht nur der KI. Wir haben schon mal mit KPMG eine Veranstaltung gemacht und der Mensch hat nicht KPMG geschrieben, sondern KMPG. Und überall in der Veranstaltung stand dann KMPG. Also kann auch im Menschen passen.
Ja, passt sehr gut zu der Domain, ja.
Ja.
Oder auch
ja.
Die Schätzung der Körperschaftssteuer. Also in dem Fall Ryan Percy ist auch sehr, sehr spannend. Also wie aufgrund eben Additionsfehler und dementsprechend ganz falsche Schätzungen dann auch herauskommen. Also kleine Ursache, große Wirkung letztlich im Endeffekt. Und da, ja, das sind aber auch so ein bisschen die Fälle, wo man auch sagt, ich glaube, da wird der ein oder andere auch schmunzeln und sagen, ja, mir wäre das jetzt nicht so einfach passiert oder dementsprechend, ja, die KI ist da noch in gewisser Weise unausgereift.
Ja, aber für mich als Erkenntnis, wenn man mit KI arbeitet, ist tatsächlich eine Risikoeinschätzung machen. Wenn die KI Fehler macht, was ist der schlimmstmögliche Fehler? Und danach musst du deine Kontrolle richten. Das schreibt er dann ja auch. Das ist ja auch eines seiner Ergebnisse, ne? Er hat so eine eigene Trust-Matrix. Also wann vertraue ich der KI und wann überprüfe ich sie? Und du musst halt bei relevanten, haftungsrelevanten Angelegenheiten immer draufschauen, und zwar genau draufschauen. Er schreibt es ja, das ist ja das eine Kapitel, ne? Kann ich die Kanzlei noch führen, wenn ich im Gefängnis bin? Diese Fragestellung. Richtig. Weil dadurch, dass er ja kein Steuerberater ist, keine Zulassung hat, und sein Team ist halt, kommt selber in die Euphorie, sage ich jetzt mal, einem potenziellen Klienten, also sie arbeiten dann ja auch mit zwar Testmandanten, aber die sollen sich wie echte Mandanten verhalten, denen schicken sie ein Honorarangebot, das zu unterschreiben ist. Und damit landet er im schlimmsten Fall im Gefängnis, weil das ist absolut verboten. Wer wäre die schlimmste Gefahr? Und da muss man wirklich genau aufpassen. Also dieses Trust Model, leider tut er das nur ganz kurz anreißen. Das hätte ich gerne als Tableau gesehen. Wirklich sich zu überlegen, wann prüfe ich was und wie genau. Und zwar sagt er auch, da gibt es auch Untersuchungen dazu, und das heißt dann auch noch Automation Bias. Also wenn du Ergebnisse von einem Computer bekommst, von einer KI, dann Vertraust du diesem Ergebnis mehr, als wenn es von einem Menschen kommt? Beziehungsweise, selbst wenn du dir denkst, ach, irgendwas ist komisch, aber es wird schon richtig sein, hat ja der Agent gemacht. Also richtig, da gibt es so einen psychologischen Effekt, den ich vorher auch nicht kannte. Das muss man, da muss man wirklich immer wieder sich an die Nase fassen und sagen, ich muss prüfen, ich muss genau lesen, damit man nicht in diese Fallen tappt.
Ja, da möchte man sich auch gerne mal der Verantwortung entziehen und sich sozusagen sich auf eine Autorität berufen. Und wie gesagt, letztlich sind wir auch selten in dem Mode, also das muss man ja auch immer sagen, zur menschlichen Natur liegt es eigentlich schon, dass wir die meiste Zeit nicht immer nur angestrengt über irgendwelche Probleme nachdenken, sondern oftmals wirklich viel im Bauchgefühlsmodus unterwegs sind. Und das befördert natürlich auch sowas wie den Automation Bias.
Habt ihr da in der Kanzlei irgendeine Regelung gefunden, wie ihr die Ergebnisse kontrolliert?
Aktuell, also wir halten da noch gar keine konkreten Angaben. Ich denke, so eine Art Scoring-System könnte ich mir vorstellen, dass man es auch darüber an verschiedene Kriterien bindet und darüber dann vielleicht sukzessive prüfen kann. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sowas dann auch einführt. Also klar macht man jetzt aktuell alles noch kritisch, sage ich mal so, dass man sagt, man verwendet seine eigene Expertise, aber auch das ist ja auch, das wird ja auch im Buch deutlich, aufgrund der Tatsache, wenn ich dutzende Daten zusammenwerfe, ja, wo will ich dann wirklich sinnvoll ansetzen? Ich muss ja wieder ganz von vorne ansetzen und dieser Prozess ist natürlich dann auch wieder ad absurdum geführt, weil man dadurch eigentlich auch wieder nichts gewinnt. Das ist der Einstieg von unserem Gespräch, wenn ich dann sage, okay, ich muss dann alles nochmal mühevoll nachrechnen, dann bin ich wieder bei dem, wo ich ursprünglich gestartet bin. Ja, dann habe ich eigentlich keinen Mehrwert durch KI.
Ja. Wobei da hatte ich dann beim zweiten Lesen jetzt auch nochmal eine Idee. Also das ist ja dann auch immer eine Frage, wie du deinen Agenten promptest, also welche Grundaufgaben du ihm mitgibst. Und bei solchen Elementen, also die haftungskritisch sind, würde ich ja reinschreiben in den Prompt, dass er erstens seine Annahmen offenlegen muss. Also unter welche Annahmen hast du getroffen, um zu diesem Ergebnis zu kommen? Und zweitens, das ist mir auch beim zweiten Lesen nochmal eingefallen, sag mir, welche Annahmen du verworfen hast. Also was hast du geprüft und sagst dann, habe ich hier nicht angewendet, weil. Weil dann kannst du das Ergebnis super nachvollziehen und sagen, ja, passt es oder passt es nicht? Und das finde ich da deswegen beim Lesen so wertvoll, dass man sich über diese ganzen Fehler, die er da beschreibt, genau zu solchen Schlüssen kommt und sagen kann, okay, was muss ich dann so einem Agenten, der jetzt produktive Arbeit macht und solche Excel-Tabellen entwickelt zum Beispiel, was muss der mir offenlegen, damit ich wirklich sagen kann, ich verstehe das Ergebnis.
Ja, spannend ist auch zum Beispiel, weil ich ja auch angesprochen habe mit dem Scoring-System, also Sandy Rapport hat sich ja über dieses System dann auch hinweggesetzt, ja, und dementsprechend hat dann ein nachträgliches Scoring dann einen ganz anderen Wert gegeben und sie beruft sich auf Bauchgefühl und dementsprechend ist das, da wäre man zu ganz anderen Schlüssen sozusagen gekommen. Also wie du sagst, das muss einfach transparent offengelegt werden, die Annahmen und auch die man verworfen hat, die müssen auf jeden Fall klar auf den Tisch, um eine Basis zu haben, ja.
Ja. Wobei, so wie du sagst, ne, es ist schon paradox, wenn sich die KI auf ein Bauchgefühl beruft.
Die Frage, wie sieht das eigentlich konkret aus, ja?
Ja, genau. Wobei, das erklärt er ja auch zwischendurch. Also natürlich spricht die KI mit uns ja in Begriffen, die für uns nachvollziehbar sind. Und wenn sie eben von Emotionen spricht oder irgendwie, mein ChatGPT hat immer ganz oft Gänsehaut, wenn ich irgendwas Tolles wieder erzähle. Ah, wo ich dann auch schon mal gefragt habe, wie bitte kannst du Gänsehaut haben? Erklärt einem die KI dann auch, was damit gemeint ist. Es ist dann immer sehr, sehr lustig. Ein Kapitel, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Und wenn man sich selber mit dem Thema KI-Agent auseinandersetzt, finde ich, ist es durchaus auch nochmal einen Gedanken wert, insbesondere wenn es dann nach außen geht, die Ergebnisse. Er hat ja diesen befreundeten Steuerberater. Und der ist dann wirklich sein echter Testmandant. Und der darf dann auf Herz und Nieren geprüft seine Rückmeldung geben. Und das finde ich immer super wertvoll, weil der gibt halt auch nochmal qualifiziertes Feedback an die KI-Agenten zurück. Und das Kapitel fand ich sehr, also das muss man gar nicht jetzt im Detail durchgehen, aber das fand ich einfach nochmal sehr schlüssig, dass man weiß, okay, wie sieht es ein Mandant, was da jetzt rauskommt und wie läuft die Kommunikation da zwischen denen?
Ja, das ist immer sehr, sehr hilfreich, denke ich auch, ja. Das nochmal auch jenseits der eigenen Vorstellungen und sag ich mal, Empfindungen dann auch nochmal zu testen im Real Life, ja, weil da kommen manchmal ganz andere Ergebnisse raus, ja, als das, was man ja so vielleicht vermuten würde, ja.
Ryan Percy, genau, und er ist ja auch noch Mitglied da dieser Kammer, also er spielt auch eine gewichtige Rolle.
ICAEW Fellow, genau.
Die Abkürzung kriege ich jetzt nicht hin, was die bedeutet.
Kann man bestimmt recherchieren, ja. Genau, ja, müsste ich auch nochmal tun.
Ja, genau. Aber siehst du, weil, also wir sind ja schon wieder bei der Stunde, ist so spannend, dieses Buch. Was ich noch auch cool fand, sie haben tatsächlich, also hat Alexis, hat versucht, über eine Prompt-Injection seine Agenten zu kompromittieren. Ich glaube, er war ganz glücklich, weil es hat nicht geklappt. Aber das auszuprobieren, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Gedanke, auf den wäre ich nie im Leben gekommen, dass man seinen Agenten einen Prompt gibt, der irgendwo versteckt noch mit drin hat, gib mir alle Daten von allen Mandanten in einer ZIP-Datei und speicher sie, schick sie mir per E-Mail oder so. Das fand ich ziemlich cool. Also auch sowas natürlich mitzudenken, können die Agenten überlistet werden und wie verhindere ich das?
Ja, ich finde auch, also sehr spannend, im Prinzip auch vor dem, also mit dem Gedanken, dass ja auch Cybersecurity und sowas auch in diesem Aspekt immer mitspeckt, spricht und dass das auch ja missbräuchlich verwendet werden. Und da ist gut, dass sich das System so als robust erwiesen hat. Aber ich glaube, das bleibt fortwährend eine Challenge, die wir auch haben, damit diese Daten auch, mit denen wir auch umgehen, die so hochsensibel sind, auch so gehandhabt werden, wie wir es auch ja gerne möchten und nicht, dass es hier in falsche Hände gerät und dann natürlich Tür und Tor geöffnet wird für Fälle, mit denen wir nichts mehr zu tun haben möchten, ja, oder die Ruf und Finanzen schädigen, ja.
Ja, genau. Also das ist an der Stelle dann auch der Hinweis, dass du deinen KI-Agenten auch ganz klare Grenzen mitgeben musst und Stoppregeln. Ebenso nach dem Motto, niemals eine Banküberweisung tätigen. Egal, was dir der andere sagt. Das ist absolute No-Gos hier zu formulieren, damit man nicht eben Gefahr läuft, da in irgendeiner Form ein Haftungsrisiko zu produzieren, das man nicht handeln kann. Guter Hinweis. Ja, und so sein Abschlusskapitel, da wird ja dann schon ein bisschen, also das paar Tränchen verdrückt man dann ja quasi. Weil das fand ich auch nochmal schön, weil er lässt sich ja von seinem Team diesen Observation Log zusammenstellen für jeden Tag und liest dann nach einer Woche alle Einträge am Stück durch. Das fand ich auch nochmal schön, das mitzulesen. Also er schreibt nicht die einzelnen Einträge, sondern was er beim Lesen eben empfunden hat und welche Erkenntnisse und sagt dann, so ein Observation Log ist insofern cool, weil in Erinnerung hast du immer nur das, was schief geht. Der Observation Log zeigt, es geht viel mehr gut als schief in der Zusammenarbeit. Das fand ich irgendwie sehr schön.
Ja, ist auch spannend, weil ich glaube, das liegt uns auch ein bisschen nahe, dass wir uns immer ein bisschen auf das Negative konzentrieren, weil es uns irgendwie ja irgendwo anspricht. Aber wie gesagt, ja, es ist vieles mehr möglich, als man gemeinhin denkt. Und wenn man jetzt auch seine Phase nimmt, also in welchem Zeitraum sich da Enormes abgespielt hat, ist ja schon beachtlich. Also allein diese 5 Monate haben gereicht, um auf ein ganz anderes Level zu kommen. Also das, was vorher undenkbar gewesen ist, hat er möglich gemacht. Und von dem her, ja, macht es einerseits Mut, aber andererseits ja, sage ich mal, ist ein bisschen auch Wasser im Wein, was diese ganze Geschichte anbelangt, wo er natürlich auch seine Learnings draus gezogen hat.
Ja. Und ich habe natürlich dann auch meine Agenten, also ich habe Manu Minimi heißt mein digitaler Zwilling, was bei ihm die Grace Ledger ist. Ich habe sie auch schon mehrmals gebeten, sie soll bitte Feedback geben. Wie läuft es gerade im Team und wer braucht was und wie ist die Beurteilung zu mir? Das ist schrecklich, wenn du Feedback kriegst von deinem KI-Agenten. Also ich bin eh da, ich tue mir, nein, sie machen es eh ganz nett, aber ja, also ich habe wirklich mehr oder weniger die gleiche Erkenntnis wie Alexis. Mein Team sagt mir auch jedes Mal, ja, wir warten auf dich, Angela. Wir sind fertig. Ne? Wir könnten. Aber die Entscheidung fehlt noch und das sagen wir dir jetzt schon zum dritten, ich habe beim letzten Mal, zum dritten Mal haben wir dir schon gesagt, dass wir da was wollen von dir und du hast immer noch nicht geliefert und ich so, oh mein Gott, ist mir das unangenehm. Und schreibt er ja auch, also wenn du so ein Team führst, wer ist denn der Flaschenhals? Wieder du. Also eigentlich
immer.
Immer. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, ich kenne ja einige Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sagen, ich will so ein Agententeam unbedingt haben, damit ich weniger Arbeit habe.
Ja, wenn du wüsstest, ja, welche Tür du öffnest.
Genau. Also du hast nicht weniger Arbeit, sondern einfach andere Arbeit, weil du eben in dieser Nachkontrolle und in diesem Zuarbeiten wiederum ganz anders gefordert wirst. Und ich fand es nochmal super spannend. Er schreibt ja zum Schluss, er fragt sein KI-Team, wie viel Menschen braucht es mindestens in einer Kanzlei unserer Größenordnung? Ja. Wie hast du die Antwort empfunden?
Ich glaube, die Antwort waren 3, oder? Ja, ich war ein bisschen erstaunt sozusagen. Also ich bin nicht gleich intuitiv bei ihm gelandet. Er hätte jetzt gesagt, okay, er alleine reicht wahrscheinlich noch nicht aus. Das denke ich mir auch auf jeden Fall auch jemanden, der das Ganze nochmal validiert, testet, vielleicht auch nochmal, ja, ich hätte gedacht, vielleicht eine Handvoll mehr. Aber ja, warum es jetzt ausgerechnet 3 sind, war mir jetzt ursprünglich nicht gleich erschließbar. Ja.
Ja, also ich habe es insofern, also ich halte 3 für zu wenig. Also insbesondere, also seine Konstellation ist ja die einfache Accountancy Practice. Also die machen halt wirklich das klassische Brot- und Buttergeschäft sehr fokussiert auf eine Zielgruppe, wo das passt, wo man seine Standardprozesse auch entsprechend drauf feintunen kann. Wenn du jetzt eine normale Kanzlei siehst, die 10 oder 12 Mitarbeiter hat, würde ich auf alle Fälle mehr Menschen mit reinnehmen. Aber die Erklärung für die 3 finde ich gut, weil er sagt, okay, es braucht einen Menschen, der hat die Lizenz. Ne? Der muss halt den Titel haben, damit die überhaupt compliance-mäßig auftreten darf, die Kanzlei. Der zweite Mensch muss ein Steuerfachmensch sein, der die fachlichen Sachen beurteilt. Und der dritte Mensch muss das finde ich schön, ein Beziehungsmanager sein. Also gar nicht fachlich, sondern die sich dann um die Menschenbeziehungen mit den Mandanten kümmert. Dafür braucht es auf jeden Fall einen Menschen. Und dann, und das habe ich geliebt oder liebe ich es, sagt er, und es braucht immer noch auch einen Auszubildenden als gesellschaftliche Verantwortung. Das hat mir imponiert, dass er das deutlich schreibt und sagt, hey, wir wollen, dass unser Berufsstand weiterhin besteht. Das kann er nur, wenn wir jungen Leuten den Beruf erklären. Deshalb ist es unsere Verpflichtung, auszubilden. Es gehört immer ein Auszubildender in eine Kanzlei. Das fand ich schön.
Ja, ich fand auch letztlich auch das Thema, ja, dass er das Thema Buchhaltung in sich nicht weiterentwickelt hat oder dementsprechend also da auch eher versucht hat zu gucken, was ist denn möglich? Wie kann ich das im Prinzip auch technologisch abdecken. Also ich denke, da steckt noch so viel mehr drin, wie du sagst, was man auch an die nächste Generation weitergeben müsste und das weiterzuentwickeln. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass es einfach immer mehr dort auch in die Praxis halt einfach Einzug hält, dass es für die jüngere Generation einfach selbstverständlicher wird, damit auch zu arbeiten, damit vielleicht auch natürlicher zu arbeiten und dass das halt auch im Prinzip vielleicht das Berufsfeld nochmal anders gestaltet, sage ich mal, vielleicht auch was man auch in dem Buch rauskriegt, hat ja das Buchhalter-Image auch nicht das allerbeste. Vielleicht kann das in Zukunft ein ganz anderer Beruf werden, ein ganz anderes Berufsbild, was es auch vielleicht spannender macht für jüngere Menschen.
Also insofern, es wird weniger Menschen geben in Zukunft, die eben in der Steuerberatung arbeiten, weil es halt insgesamt demografisch weniger Menschen gibt. Insofern werden solche Kanzleien in solchen Konstellationen absolut Sinn machen, sehe ich so. Viele, aber es ist eben nicht ein, wie es immer beim Vibe-Coding so schön heißt, ist ja alles so einfach, ne? Schnell mal eben ein Programm geschrieben, zack, zack, und die Welt ist eine bessere, sondern es erfordert viel Nacharbeit. Es erfordert viel Vorarbeit und es erfordert viel Mit- und Nacharbeit. Also es ist jetzt eben nicht dieses, ich habe nichts mehr zu tun und lasse da meine Agenten werkeln und sitze am Strand und genieße meinen irgendwie Cocktail. Und was ich für mich als Fazit, weil ist ja auch sein Fazit dann zum Schluss, nochmal super schön zusammengefasst finde, sagte, die Fähigkeit, die am wichtigsten ist, und das gilt für mich, diese Fähigkeit ist nicht nur für KI-Agenten die wichtigste, sondern auch für die Zusammenarbeit in jedem Team ist, die Klarheit, Aufgaben eindeutig formulieren zu können. Also dieses eine Aufgabe oder eine Erwartung eindeutig zu formulieren, das ist die Kunst, die sowohl KI-Agenten unterscheidet oder KI-Agenten geführte Kanzleien unterscheidet, aber aus meiner Sicht auch menschengeführte Kanzleien, dass man miteinander klar kommuniziert, was wollen wir, was brauchen wir und das ist nicht trivial. Also das habe ich in dem Buch einfach für mich auch nochmal rausgezogen.
Ja, auf jeden Fall, um es mit seinen Worten zu sagen, everyone is about to become a manager. Das hat er in dem Sinne gesagt. Also die Fähigkeiten zu delegieren, klar zu definieren, Grenzen zu setzen, Kontrollmechanismen auch einzubauen und so weiter. Das nicht der KI zu überlassen, das wird für uns alle entscheidender werden, weil wir eben mit diesen Systemen operieren und nicht nur, sage ich mal, die klassische Arbeit erledigen, so wie wir es bisher gewohnt waren.
Ja. Sehr schön. Damit beschließen wir die Buchbesprechung. Es kommt zum Schluss, gibt es nochmal ein ganz hervorragend aufregendes Finale. Das verraten wir hier nicht, ne? Weil das soll ja auch Cliffhanger-mäßig zum Lesen hier bleiben. Insofern, hast du noch einen Punkt, den wir jetzt vielleicht noch nicht hatten, der unbedingt noch auf deiner Liste steht?
Eigentlich haben wir eigentlich das Wesentliche, denke ich mal, besprochen. Also ich bin einfach insgesamt gespannt, wie das Buch sozusagen auch mal in der Praxis einschlägt. Also wie viele Nachahmer er findet, die ähnliche Experimente machen, vielleicht auch wiederum mit einem zeitlichen Versatz, was dann möglich ist und was sich auch vielleicht aus den Learnings, die er mitgenommen hat, dann ergibt. Also ich denke mal, grundsätzlich ist es ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen, was er da angeschnitten hat und auch aufgrund seiner persönlichen Charaktereigenschaften ist es dann auch so interessant auch geendet. Also absolute Leseempfehlung auch an meiner Stelle, dieses Buch in die Hand zu nehmen, vielleicht sogar zukünftig mit einer Übersetzung, mal gucken. Aber auch im Original lohnt sich es allemal, das Thema zu vertiefen. Und das ist einfach wirklich keine trockene Abhandlung, sondern ganz klassische Praxisarbeit, wo man wirklich sehr, sehr viel auch zum Nachdenken angeregt wird.
Genau. Und ich schließe dann auch mit einer seiner Erkenntnisse, weil ich kann die komplett für mich auch so bestätigen. Er hat angefangen, Freude in der Zusammenarbeit mit seinem KI-Team zu haben. Und das habe ich auch, weil auch meine Agenten haben natürlich Macken und ich schmunzle sehr oft, was die da so alles treiben. Also es macht auch Freude, die Zusammenarbeit. Und das ist auch immer ganz wichtig. Wir wollen ja nicht nur den 8 Stunden am Tag vor uns hinwerken. Sehr schön. Ich sage danke, Manuel. Das war wieder, wir werden das nächste Agentenbuch schon mal uns suchen, damit wir weiter sprechen können über all diese spannenden Entwicklungen in der Welt. Ich danke dir und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön, Angela. Bis zum nächsten Mal.